Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie ist deine Woche bisher? Wie geht's dir?
Hallo Lukas, danke. Mir geht's sehr gut soweit. Ich bin gerade ein bisschen noch am Sortieren, was die Woche so ansteht. Und ich freue mich, dass wir anfangen mit einer Podcast-Folge, wie glaube ich auch letzte oder vorletzte Woche schon.
Ja. Du siehst entspannt aus. Du siehst nicht aus, als hätte es bei dir knapp 40 Grad, sondern als wäre es ganz angenehm bei dir gerade.
Das ist auch nicht. Okay,
Okay.
30,
ich, I don't know. ich brüte hier etwas vor mir hin. Bei uns ist schon ziemlich heiß, aber mein Büro ist auch nicht so ganz geschickt gelegen. Ich brauche noch irgendwie Rollos oder sowas. Aber wir können auch mal über das Wetter im Schwarzwald reden. Hallo Florian Glatz, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast, wie geht's dir?
Danke für die Einladung, hier ist alles wunderbar. Im Schwarzwald ist ja immer so 3 Grad kälter wie sonst überall. Und ein bisschen angenehme Luft durch die Bäume, also kann man gut machen. Das Wetter ist ganz hervorragend.
Ja, sehr, sehr schön. Schön, dass du mit dabei bist im Podcast. Sind wir dein erster Podcast? Warst du schon mal in einem oder ist das Premiere?
In der Tat Premiere. Ich freue mich
aber auch. Oh, sehr gut. Bist du ein bisschen aufgeregt oder geht's?
Definitiv bin ich aufgeregt, es wäre komisch, wenn nicht.
Ja, gell, das ist schon immer auch spannend, so ein Podcast. Willst du mal beginnen, dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was dein Hintergrund ist, was du machst und dann können wir mal einsteigen, so ein bisschen, was du vielleicht auch gesehen hast bisher. Genau.
Kann ich gern machen, danke. Ich komme tatsächlich aus dem Schwarzwald, wenn man es auch an meiner sprachlichen Sozialisation vielleicht nicht so ganz hört.
Respekt dafür.
Ich habe in grauer Vorzeit auch mal studiert, Sozialwissenschaften und einen Master mit dem schönen Titel Survey Methodology gemacht. Oh. Sehr stark fokussiert auf Markt- und Sozialforschungsmethoden und Statistik. Und habe so die ersten Berührungspunkte mit praktischem Research gehabt, als ich als Hiwi gearbeitet habe an der Uni. Das war eigentlich ganz schön. Ich habe der Survey Methodology Master war in Duisburg, aber ich habe als Hiwi angefangen am Bodensee in Konstanz. Und es war immer schön, weil Interviews transkribieren am Lehrstuhl für qualitative Forschung mit dem Blick auf den schönen Bodensee, das ist immer in sehr guter Erinnerung geblieben. Aber habe es dann trotzdem nicht so lange da ausgehalten in der Zeit und habe dann irgendwie ein paar andere Sachen noch gemacht, war Praktikant und Werkstudent in unterschiedlichen Marktforschungsinstituten, habe nach dem Master dann auch in einem angefangen, bei der GIM in Heidelberg, habe da unterschiedliche Stationen irgendwie gemacht gehabt, erst Trainee und habe dann sehr viel Automotive-Forschung gemacht, vor allem markenbezogene Forschung, Brand-Tracking, solche Geschichten, als es da alles noch im Aufbau war. Mhm. Bin dann von dort in so einer klassischen Marktforscherkarriere in die Industrie gewechselt, auf die Automotive-Seite, war bei Porsche im Team von Martin Einhorn und habe da im Wesentlichen Car-Clinics gemacht, also produktbezogene Marktforschung, Neufahrzeug-Ideen, Design, Einpreisung und so weiter. Und war auch zuständig für interne Kommunikation, also ein bisschen fachfremd war ich Product Owner für die Customer Information App, wie es bei Porsche hieß, also wie man intern Insights irgendwie auch verteilen kann. Und bin jetzt seit 2021 bei Hans Grohe, komplett andere Branche, wieder zurück im Schwarzwald. Hans Grohe ist ein Anbieter für im Premium-Bereich für Brausen, Armaturen, Badmöbel, Spiegel, Keramiken, also so rund um im Bad, was man alles irgendwie so sehen kann. Bin hier zuständig für Custom Insights seit jetzt ein paar Jahren.
Mega spannend.
Ein Familienunternehmen im Schwarzwald oder ich kenne halt nur die Produkte, aber die Firma nicht so wirklich. Erzähl mal.
Ja, also die Firma gibt es seit 1901 und war bis vor knapp 10 Jahren auch familiengeführt. Mittlerweile gehört der Familie noch ein Teil des Unternehmens, ein Drittel, und 2 Drittel sind bei einem amerikanischen Konzern angesiedelt. Masco heißt der Home Improvement Bereich sehr viele unterschiedliche Firmen hat. Die Familie ist auch nicht mehr im operativen Geschäft tätig, aber trotzdem verstehen wir uns schon durchaus noch so als familiengeführt oder traditionell familiengeführt. Das merkt man doch schon noch an sehr vielen Stellen. Nicht zu verwechseln mit Grohe, unser Freund mit dem blauen Logo und ohne Vornamen, wie wir manchmal sagen, die im gleichen Bereich ansässig sind, die gleichen Produkte eigentlich machen oder vergleichbare Produkte machen. Ist auch, kommt ursprünglich aus der gleichen Familie, aber schon vor, ja, ich glaube, knapp 100 Jahren sozusagen haben sich da die Wege getrennt und sind jetzt ein freundlicher Wettbewerber von uns.
Das klingt doch gut. Ich bin der Letzte.
Dass es sowas gibt in Deutschland, auch mit Adidas und Puma und so.
Ähnliche Idee, ja.
Das ist schon verrückt, wie das dann auch so die Familie in die gleiche Richtung geht manchmal. Ich bin da letztens im Februar erst tatsächlich bei euch vorbeigefahren und Schildach ist ja schon gefühlt ganz, ganz cool. Dass das schon auch ein sehr, sehr schönes Gebäude ist. Hat mir sehr gut gefallen zumindest. Ich war so schnell, ich habe zwar nicht alles gesehen, aber...
Ein Besuch lohnt sich. Wir haben eine schöne, wir haben eine schöne Ausstellung bei uns. Man kann bei uns auch Probe duschen, also man kann sich eine Dusche mieten. Von daher, also wenn man mal die unterschiedlichen Duschen erfahren will und verstehen will, warum es sinnvoll ist, vielleicht in auch Premium-Produkte zu investieren in dem Bereich, kann man es bei uns erstmal ausprobieren.
Das ist ja geil. Habe ich gar nicht gewusst. Das hört sich sehr, sehr gut an. Aber lass uns mal vielleicht, bevor wir bei Hans Grohe noch näher einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zu Anfang. Ich finde es immer so super spannend, dieser Übergang von Agentur zu in die Industrie, so dieses ganz Klassische, wie du gerade gesagt hast. Wie ist dir das damals gefallen? Wie hast du heute noch die Erinnerung dran? Was ist hängen geblieben? Was fandest du vielleicht überraschend? Mit was hast du nicht gerechnet?
Erzähl mal ein bisschen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der Job so unterschiedlich ist zwischen einem Institutsmarktforscher und einem betrieblichen Marktforscher. Ja, man teilt natürlich irgendwie eine gemeinsame Basis, gar keine Frage. Und es geht auch um Studiendurchführung und so. Aber es ist schon eine sehr andere Rolle. Im betrieblichen Kontext ist Business-Fragestellungen verstehen, erstmal aufnehmen, verstehen, in ein methodisches Konzept oder vielleicht eine methodische Idee umzuwandeln, die Durchführung vielleicht zu machen oder die Durchführung an ein Institut abzugeben, aber vor allem auch nachher Umsetzungsbegleitung, also nicht nur eine Präsentation zu machen, sondern auch, wie kann ich die Business-Fragestellung dann auch so beantworten, dass irgendwas in Umsetzung kommt, also dass man wirklich einen aktiven Part hat. Und der rein forscherische Anteil ist deutlich kleiner. Der ist nicht da, aber der ist deutlich kleiner und deswegen ist sozusagen, die betrieblichen Marktforscher holen sich die Rahmenbedingungen, verstehen die Business-Fragestellung besser. Also ich habe das Gefühl, ich muss viel mehr KPI-Verständnis haben generell, was mit MAFO-Methoden jetzt nicht an jeder Stelle irgendwie super zu tun hat, muss aber trotzdem methodisches Verständnis haben, um zu wissen, welche Methode setze ich eigentlich ein, um diese Fragen zu beantworten. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Job so unterschiedlich ist. Was mir aber sehr viel Spaß macht, ist die Kombination auch aus Institut und betrieblicher MAFO. Also wenn wir mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten, hat man sehr viel unterschiedlichen Input, man hat viele Methodendiskussionen. Was ist denn die geeignete Methode zur Beantwortung der Fragestellung? Eignet sich da vielleicht was besser oder schlechter? Und man ist immer in einem sehr guten Austausch und einem sehr guten Dialog mit allen möglichen Themen.
Ja, mega. Genau, das würde mich interessieren, weil da gibt es ja irgendwie die Range von betrieblichen Researchern wie bei uns, wo wir fast alles selber machen. Das sind, glaube ich, häufig dann diese UX-Research-näheren Buden, sag ich mal. Und dann gibt es die, die eigentlich alles einkaufen und eher so ein bisschen administrativ sind. Bei dir hört es sich so ein bisschen dazwischen jetzt irgendwie an. Also was machst du dann gerne selber? Was macht dir am meisten Spaß, selber zu machen? Und was gibt dir eigentlich immer so raus?
Also richtig ist, dass wir irgendwo so dazwischen sind. Das ist richtig. Es gibt nicht so dieses, das machen wir auf jeden Fall selbst und was anderes machen wir nicht selbst oder haben auch keine Standardagentur im Sinne von, die kaufen wir mal ein für irgendwas oder so, sondern wir versuchen immer Fragestellungen zu beantworten, zu sehen, sind wir in der Lage, das zu machen? Haben wir die nötigen Rahmenbedingungen da? Schauen dann auch, ob wir die entsprechenden Kapazitäten haben, ob man was auslagern müsste oder ob man was nicht auslagern müsste. Und meistens ist es dann schon auch eine Budgetdiskussion, was man sich alles einkaufen kann und was nicht. Was wir selber sehr häufig gerne machen, ist ja 1-zu-1-Interviews. Wenn wir so 1-zu-1-Gespräche haben, qualitative Gespräche und so, das machen wir häufig selbst. Bei allen Objektivitätsdilemmata, die man dann da irgendwie bekommen kann. Trotzdem finde ich es manchmal sogar gar nicht schlecht, wenn wir selbst auch diese Gespräche irgendwie führen und die Kollegen auch zuhören können und auch sollen, dass sie dann das auch sehen und dass man nicht immer nur einen Bericht bekommt, das hat derjenige gesagt, sondern einfach auch in einem echten Dialog steht. Das ist eine Geschichte, die habe ich tatsächlich bei meinem letzten Job sehr deutlich gemerkt, man kann nicht über ein Fahrzeug sprechen oder über die Probleme beim Fahren eines Fahrzeugs, wenn man es nicht selbst gefahren ist. Und ich glaube, dass das schon auch in der Übertragung eine Rolle spielt. Also wenn ich noch nie ein Gespräch mit einem Architekten darüber geführt habe, wie er eigentlich ein Bad plant, dann stelle ich es mir schwierig vor, das auch entsprechend im Unternehmen vertreten zu können. Also deswegen gibt es viele gute Argumente auch, selbst Gespräche zu führen. Und das ist eigentlich das, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Ich habe sehr viel Spaß an Statistik und an Methoden und so weiter. Das ist cool. Aber jetzt wirklich nochmal auf den Grund gehen in einem 1:1 und ins Detail gehen, was jetzt da die Painpoints in der Journey sind oder wie auch immer, das ist wirklich, das macht sehr viel Spaß.
Ja, mega. Vielleicht bevor wir dann, da habe ich tatsächlich auch noch ein paar Fragen dazu, zu ein bisschen zu Hans Krohe kommen, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal den Schritt doch nochmal zurück zu Porsche. Hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, das war irgendwie ein spannendes Projekt, wo du, weiß nicht, dass du in der Zeit hattest oder wo du viel gelernt hattest, gerade wie jetzt zum Beispiel dieses, ich meine, bei Porsche lässt sich leicht sagen, dass man es auch mal selber fahren muss, möchte, wie, ne, je nachdem, aber vielleicht davon noch weg, noch irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mir mega als Erinnerung geblieben, das war ein großes Learning aus der Zeit.
Ja, also es gibt mehrere, aber ich picke eins raus, was für mich wirklich in der ganzen Zeit das größte Learning war. Und da geht es sehr viel um, welchen Invest gehe ich auch im Research- oder Insights-Bereich, um welche Art Entscheidung abzusichern. Und wie viel Pragmatismus spielt eine Rolle. Also ja, es gibt Entscheidungen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo es darum ging, wo gefragt wurde, ja, liebe Marktforscher, muss ich jetzt hier für diese Erkenntnis, wenn ich jetzt hier für diese Erkenntnis ein neues Werk bauen müsste, würdet ihr empfehlen, das zu tun?
Oh, yeah. Okay.
Und das ist natürlich, wenn ich dann mit zwei Leuten nur geredet habe, funktioniert es nicht. Also so eine größere Entscheidung muss entsprechend abgesichert sein mit allem Methodenwissen, Methodenverständnis, mit aller Expertise, die man auch nur irgendwie aufbringen kann, das zu machen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele kleine Entscheidungen. Da glaube ich, muss man sich jetzt auch nicht zu Tode researchen, um jetzt mal ein sehr denglisches Wort zu benutzen, sondern da kann man auch mit einer pragmatischen Variante, wissend um die gegebenenfalls methodischen Nachteile, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil es für die Fragestellung passt. Das war für mich eins der größten Learnings, auch MAFO dahingehend zu prüfen, was ist angemessen für die entsprechende Business-Fragestellung.
Ist mega spannend. Hättest du gesagt, da gibt's, oder hast du heute so ein Bauchgefühl entwickelt oder vielleicht auch, weiß ich nicht, eine Vierfelder-Matrix, wo du sagst, Größe der Entscheidung oder wie auch immer, also...
Also wir haben es jetzt nicht in der Matrix abgedeckt, sondern wir versuchen einfach sehr gut diese Fragestellung zu verstehen. Also wenn wir mit den Kollegen sprechen, egal ob Produktmanagement, Marketingmanagement, wie auch immer, wir versuchen einfach sehr gut das zu verstehen. Und eine Frage ist immer, wie stark ist die Entscheidung schon getroffen? Wie weit vor der Entscheidung sind wir? Was hat es für Auswirkungen? Seid ihr auch bereit zu sagen, wenn da rauskommt, es gibt keinen Market Fit, sehr große Entscheidungen zu treffen oder ist es eigentlich schon erledigt und so weiter? Also wir versuchen sehr gut zu verstehen, wie groß die Entscheidung ist, aber machen es jetzt nicht super systematisch. Dafür machen wir nicht so viele Projekte, als dass wir das schon systematisieren müssten.
Ja. Aber das heißt, also so vielleicht nochmal zu den Fragen, das, was ihr dann die Auftraggeber intern fragt, das ist einfach wirklich, also wie weit seid ihr im Entscheidungsprozess und was passiert auf Basis der Ergebnisse? Kann man es so zusammenfassen oder?
Ja. Ja. Zwar deutlich ausführlicher, aber die Zusammenfassung ist richtig.
Ja. Ja, weil, also keine Ahnung, Sebastian, da hast du mehr Erfahrung, aber habe ich jetzt nicht so häufig gehört, finde ich aber tatsächlich so auch von, ja, für die Arbeit, die man reincheckt, gar nicht sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig, weil sonst ist man ja auch als Forscher in Anführungszeichen auch selber super enttäuscht, wenn es dann das Produkt nicht eingestellt wird, obwohl es rauskommt, also mal ganz einfach gesagt.
Es muss halt, du musst halt auch schon die richtigen Gegenstücke aber auch haben. Also das ist, glaube ich, sehr viel auch Education, dass du sie überhaupt dahin kriegst, dass du solche Dialoge führen kannst, weil es gibt natürlich auch viele Settings, da wird bewusst irgendwie Alibi-Research gemacht oder da steht eigentlich schon alles fest, aber keiner sagt es und so. Da, wenn du nicht diese Vertrauenskultur erstmal irgendwie hast und anerkannter Researcher bist und gleichwertig und so, dann ist es, glaube ich, immer schwierig. Aber scheint bei dir so gewesen zu sein und bist wahrscheinlich trotzdem relativ viel irgendwie durch die Welt auch dann gejettet, oder? Mit diesem Car-Clinic-Job.
Also bei Car-Clinics definitiv. Da ist man irgendwie gefühlt ständig in den großen Regionen unterwegs. Ob das bei den Automobilern immer noch so ist, weiß ich nicht, bei den Nachrichten, die man die letzten Monate so hört. Aber natürlich, man muss, da ist ja immer so, die Entwicklungszyklen sind lang, die Entwicklungszyklen sind riesig groß, die Budgets sind riesig groß generell für die Fahrzeugentwicklung und dementsprechend ist auch das MAFO-Budget groß. Wenn man es einfach nur relativ sieht, ist das wahrscheinlich kein Riesenunterschied zu dem, wie wir eine Armaturenentwicklung machen. Aber natürlich macht man da ganz andere Projekte und ist auch sehr international unterwegs, was mir aktuell zugutekommt, weil wir machen auch bei Hans Grohe extrem viele internationale Projekte. Es gibt eigentlich die wenigsten, die sich nur auf einen Markt irgendwie beschränken. Und deswegen hilft natürlich interkulturelle Kompetenz und zu sehen, dass es in anderen Ländern auch anders funktioniert und anders geduscht wird, ist schon eine wichtige Kompetenz.
Habt ihr sehr dann cool Researcher in den Ländern noch vor Ort aus eurer Organisation oder steuerst du alles und hast dann irgendwelche Institute?
Wir steuern alles aus dem Headquarter. Wir versuchen immer mit lokalen Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten, sei es aus dem Marketing oder aus dem Produktmanagement, je nachdem, wie die lokale Organisation bei uns aufgestellt ist, plus die lokale Expertise der Institute.
Und ist es eher so haptisch anfassbare Marktforschung, also Produkttest mit richtigen Produkten, oder ist es auch viel Remote mit irgendwelchen digitalen Prototypen oder beides?
Es ist beides. Es ist etwas mehr Remote-Anteil, würde ich sagen. Also wir kümmern uns aktuell sehr viel um Journey-Themen und so weiter. Da kann man sehr viel Remote abdecken. Aber wenn wir im Produktkontext unterwegs sind, würde ich sagen, ist es vermutlich, ja, wahrscheinlich 50-50 haptisch und irgendwie mit Bildern zu arbeiten. Und dann haben wir einfach Prototypen, wie man sie im Fahrzeugbereich auch hätte, die aufgebaut sind, die teilweise manchmal funktionieren. Manchmal geht es nur um Design, da funktionieren sie nicht. Aber wir machen auch sowas wie Duschtests zum Beispiel. Also zu sagen, wir wollen, dass unsere Probanden die Dusche erleben können, dass wir über die Strahlarten reden, wenn wir neue Strahlarten entwickeln, wie sich das anfühlt, fühlt sich das anders an, wenn man X versus Y versus Z irgendwie testet, fühlt sich es anders an wie gegenüber Wettbewerb und so. Also wir machen schon sehr viele Sachen. Teilweise machen wir die bei uns hier in-house. Wir haben so ein kleines Showerlab, wo der Prototyp dann aufgebaut wird und wo wir dann die Leute hier durchschleusen. Aber wir haben auch ein, zwei andere Locations, mit denen wir das auch machen können, quasi, wo ein Teststudio-Setting umgebaut wird und wir unsere Produkte reinhängen können.
Ein Doppelblind-Duschtest.
Das gleiche habe ich gerade bei den Showduschen oder bei dem Showraum an Spiegelwand, aber du hast ja schon beantwortet. Ja, macht ja auch total Sinn, das so ein bisschen mitzuerleben oder das mit zu vertesten, einfach wie das Produkt ankommt, wie die Unterschiede wahrgenommen werden und so.
Aber da sind auch Herausforderungen. Was ich auch lernen musste, ist, wenn wir Tonübertragung aus einer Dusche haben wollen, müssen wir schon gucken, wie wir das mit dem Sound machen, dass wir nicht die ganze Zeit
Ja.
die Wassergeräusche drin haben.
Stimmt, ja, absolut. Ja, spannend. Ja, aber so ist es ja eine ganz andere Art von Produkt auch. Also nimm uns da vielleicht auch so ein bisschen mit, wie sich vielleicht auch dein Umfeld oder deine Herausforderung, klar, du hast gerade schon ein bisschen das Finanzielle angesprochen, aber wie sich die da so ein bisschen geändert hat, mit dem Wechsel.
Also Produktkomplexität, du hast schon angesprochen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ob ich jetzt sage, ich baue ein Fahrzeug mit diesen ganzen unterschiedlichen Komponenten oder ich habe eine Armatur. Ich glaube auch, ich habe auch viel gelernt über Technik im Armaturen- und Brausenbereich und auch bei Möbeln und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es keine Komplexität hat, aber es ist einfach eine andere Art von Komplexität. Was ich eigentlich am spannendsten finde, ist aber gar nicht der Produktfokus, sondern mehr der Vertriebskanal-Fokus. Wir arbeiten eigentlich in so gut wie jedem Land in mehrstufigen Vertrieben. In einem Land wie Deutschland in einem dreistufigen in der Regel, wo man einen Sanitärgroßhandel hat, dann Installateur, der das dann wieder an Endkunden verkauft und wir verkaufen direkt an den Sanitärgroßhandel und in anderen Ländern gibt es auch zweistufig und so weiter. Aber es sind einfach sehr viele Player in diesem ganzen System involviert. Ich weiß nicht, ob ihr mal die letzten Jahre in Bad renoviert habt, da habt ihr es wahrscheinlich dann auch selber irgendwie mitbekommen. Und wir müssen eigentlich versuchen, im Insights-Bereich alle Anforderungen zu verstehen, sowohl die Endkundenanforderungen in der Benutzung. Also wenn wir von der Dusche ausgehen, funktioniert es gut. Also ein klassische Usability-Testings, fühlt sich das gut an, sieht es ordentlich aus, ist das Design in Ordnung? Die Stufe darüber, ein Installateur, kann ich das Produkt verkaufen? Wie kriege ich das zum Kunden? Kann ich es gut montieren? Gibt es irgendwelche Themen dort? Habe ich vielleicht irgendwelche Gewährleistungsthemen danach? Wie ist es auch im Wettbewerbsvergleich? Empfehle ich Produkt 1 oder 2 oder 3, wie auch immer? Und dann beim Großhandel geht es sehr viel natürlich um die klassischen Handelsthemen, Margenerwartungen, Logistikthemen und so weiter und so fort. Also wir haben mit sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen zu tun. Je mehr wir in den Luxusbereich kommen, wir haben oberhalb von Hansgrohe auch noch die Marke Axor, die deutlich mehr im Luxusbereich positioniert ist. Da reden wir viel mehr mit Architekten und Interior Designern oder Personen, die in große Hotelprojekte beispielsweise eingebunden sind und reden mit denen. Also wir haben aus einer Researcher-Perspektive ist es extrem spannend, weil wir verstehen müssen, wie kriegen wir es hin, ein Produkt so zu gestalten aus den unterschiedlichen Facetten, dass es für jede dieser Zielgruppen gut funktioniert.
Ja. Hast du so eine grobe Einschätzung, wie viel von der Entscheidung später der Duschende entscheidet?
Also es ist, wir versuchen schon ein Produkt zu machen, was nachgefragt wird an den unterschiedlichen Stellen. Also das soll schon auch für den Duschenden gut funktionieren. Aber wenn wir jetzt mal rein aus der Researcher-Perspektive sprechen, dann reden wir eh über diese Installateure, Architektenbasis. Das ist so das, wo wir am meisten Research machen, weil dort dann auch der Endkunde beraten wird und das sind die Stellen so für uns Moment of Truth. Berät er unser Produkt oder berät er ein anderes Produkt?
Ja, es hört sich irgendwie nach relativ vielen Dimensionen eigentlich auch an für die Marktforschungsabteilung, ne? Also das sind diese Zielgruppen, dann hast du die ganzen Länder, Produkte, digitale Sachen, Marke und so. Aber ihr seid jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht 50 Marktforscher. Also wie ist das bei euch irgendwie aufgebaut?
Nee, wir sind seit ein paar Wochen zu dritt, und versuchen uns genau durch diesen Komplexitätsdschungel etwas durchzuschlagen, sage ich mal. Wir haben vor ein paar Jahren schon angefangen zu sagen, wie strukturieren wir eigentlich genau diese Komplexität? Und wir arbeiten, also wir nennen es Learning Plan, mit so eine Strategie für das Unternehmen. Was muss das Unternehmen eigentlich wissen, um gut Business betreiben zu können? Das geht hin von allgemeiner Marktinformation über, was sind konkrete Produktanforderungen und so weiter, und versuchen uns dann da so ein bisschen durchzunavigieren und zu sagen, okay, diese Initiative hat jetzt Prio, weil die zahlt auf Produktanforderungen beispielsweise ein oder auf Marketinganforderungen. In welchen Ländern müssen wir das machen? Wie können wir damit leben, dass wir es vielleicht researchtechnisch nicht in 10 Ländern machen, sondern nur in 2? Was sind denn die 2 Länder, die wir auswählen? Sind es die umsatzstärksten, oder häufig geht es darum, die auszuwählen, die von der Struktur her die meiste Abdeckung sozusagen haben, also Vertriebsstruktur beispielsweise? Weil wenn wir darüber reden, welche Rolle ein Installateur in Deutschland hat, dann ist es eine komplett andere Rolle als ein Installateur in UK beispielsweise. Da funktioniert der Markt komplett anders. Also müssen wir gucken, welche Strukturen bringen wir da rein. Und das ist die größte Herausforderung, so für uns in der Arbeit zu strukturieren, wie wir das denn Schritt für Schritt hinbekommen, auf die richtigen Pferde zu setzen und mit den richtigen Leuten für die richtigen Themen zu sprechen. Sehr viel Strukturarbeit.
Mega spannend auch mit dem Learning Plan. Ja, sorry, Sebastian.
Ja, ich habe gerade so überlegt, weil die Marke gibt es ja schon ewig so, und wie so die Firma zur Marktforschung steht, also ob das irgendwie schon immer so ein bisschen gemacht wurde oder ob man das ja irgendwann erkannt hat, dass es jetzt vielleicht doch gut wäre, das Produkt mehr auszudifferenzieren über Marktforschung. Also wie bist du da reingekommen und wie steht man so zu diesem Thema und wie kannst du da mehr Akzeptanz schaffen? Das würde mich interessieren.
Also aus so einer, jetzt kenne ich ja viele Sachen nur aus Überlieferung, weil als ich angefangen habe, gab es die Entscheidung schon, dass wir das Thema betreiben werden, mit meiner Einstellung. Aber das, was ich mitbekomme, ist, was ich einerseits grob extrem schätze, ist eine Offenheit, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und es gab auch immer wieder in der Vergangenheit Studien, egal ob wir jetzt über so einen Vorläufer von Brandtracking sprechen oder auch Produktstudien, die immer wieder mal ausprobiert wurden. Nicht in Summe, aber solange die Familie noch operativ am Ruder war, wurden sehr viele Entscheidungen da an dieser Stelle getroffen. Und so ein bisschen mit dem Wechsel von, die Familie ist nicht mehr da, sondern wir haben eine andere Geschäftsleitungsform, gab es dann auch die Überlegung, wie kriegen wir das eigentlich hin, weiter Marktexpertise zu haben, und wie kriegen wir das eigentlich hin, auch basierend auf einem sehr großen Wachstum, was es die letzten Jahre und Jahrzehnte irgendwie nochmal gegeben hat und die Organisation sehr geändert hat. Wie kriegen wir das trotzdem hin, eine Marktnähe zu haben? Wenn man mit den Leuten redet, die seit 20 Jahren da sind, die haben früher so viele Gespräche mit Kunden selbst gemacht, da hat der Produktmanager selber einfach seine MAFO gemacht, auch wenn wir alle sagen würden, aus methodischer Sicht macht das alles keinen Sinn, das mag sein, aber er war so nah am Markt, dass er verstanden hat, was die Pain Points sind.
Naja,
Und mit einer größeren Organisation kommst du auch mehr in dieses Thema, okay, wie kriege ich das ordentlich systematisiert, weil nicht jeder kann jetzt noch rausgehen, und es ist einfach, die Organisationsform ändert sich so ein bisschen. Und deswegen ging es auch dahin zu sagen, wir müssen das stärker strukturieren, wenn das Unternehmen größer wird. Wir wollen effizienter sein. Wir wollen gucken, dass wir das mit einer ordentlichen Expertise machen. Und so hat sich Schritt für Schritt ergeben. Und dann gab es den Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt können wir das nicht mehr aus der bestehenden Manpower stemmen, weil einer 2% seiner Zeit hier und der nächste 3% seiner Zeit da macht, sondern wir brauchen mal jemanden, der das aufbaut mit einer Expertise. Und das war auch genau dieser Auftrag, sowohl Institut als auch betrieblichen Hintergrund zu haben, dass man sehr viel, hier ist eine sehr große Hands-on-Mentalität, dass man wirklich sehr viel auch selber umsetzen kann, auch direkt selber umsetzen kann, und gleichzeitig aber auch weiß, wie man das eigentlich in einem Konzern strukturiert, wie Kommunikation aussehen kann, auf welche Belange es eigentlich bei betrieblicher MAFO auch ankommt.
Das heißt, du hast auch irgendwie so ein Survey-Tool wahrscheinlich und kannst auch mal Sachen relativ schnell selbst machen mit deiner
Ja,
Experience.
genau. Machen wir auch.
Ja.
Also wenn wir auf unsere direkten Kunden aus der Datenbank zugehen, machen wir das sehr, sehr häufig selbst. Manchmal haben wir so ein kleines bisschen Support in vielleicht noch Fragebogen bauen und so, aber sehr häufig machen wir es einfach direkt selbst.
Ja, super spannend. Also ich habe das auch bei anderen ähnlichen Unternehmen mal so mitgekriegt, Lifehite und so. Irgendwann wird die Firma dann größer und dann kommen auch irgendwie mehr Ex-McKinsey-Leute oder so rein, die dann irgendwie sagen so, wir brauchen jetzt irgendwie was Professionelleres an der Organisation und brauchen auch Marktforscher, und dann kommt das so Stück für Stück. Sehr spannend.
Du hattest vorher schon so ein bisschen angedeutet, oder wie sie es gerade auch erzählt, wie sie es geändert hat. Wie hättest du denn so das ganze Thema Change Management bei euch gerade intern, auch, also euch bezogen, auf euch bezogen, die Wahrnehmung dahingehend gesehen? Weil wenn die Leute bisher selber gemacht haben und jetzt vielleicht auch abgeben müssen, ist ja vielleicht auch eine gewisse Schwierigkeit.
Also was ich am Anfang extrem spannend war, mit wie viel offenen Armen ich eigentlich empfangen wurde. Ich hatte so ein bisschen Hemmungen am Anfang und habe gedacht, jetzt gucken wir mal. Also ich hatte total Bock auf die Aufgabe, aber kommst du irgendwo hin, genau aus dieser Überlegung, da arbeitet jemand ewig an irgendwas und dann kommt der Marktforscher und sagt, das ist keine gute Idee. Die Erfahrung hatte ich davor schon und dann dachte ich, okay, das wird schwierig, aber ich fand es wirklich beeindruckend, mit welcher Offenheit ich empfangen wurde. Jetzt nicht von allem und jedem, aber zumindest in einer solchen Masse, dass das wirklich gut war. Und wir haben dann angefangen, ganz am Anfang war jetzt nicht alles super strategisch, sondern hey, wir machen erstmal Projekte. Wir gucken erstmal, dass wir an der Stelle macht es vielleicht Sinn, Asset-Pretesting zu machen. An der Stelle macht es vielleicht Sinn, das zu machen. Und ja, da gab es dann auch das ein oder andere Projekt, wo es etwas schwieriger wurde. Aber man merkt dem Unternehmen schon an, dass dieses, wir wollen etwas Daten- und faktenbasierte Arbeiten, dass das eigentlich schon sehr gewollt wird in Summe und dass wir deswegen eigentlich eher eine Offenheit haben als ein Problem. Funktioniert es immer überall 100%? Nö, ist ja auch immer so. Aber zumindest haben wir das an sehr vielen Stellen und wir versuchen wirklich viel Kommunikation zu machen. Also wir versuchen nicht in so einem wir sind Datenlieferant-Modus irgendwie zu sein, sondern unser Selbstverständnis ist schon eher so ein strategischer Partner zu sein. Und deswegen, das, was ich vorhin gemeint hatte, mit Business-Fragestellungen verstehen, das Ganze drumherum zu machen, auch weiter begleiten, als nur eine Präsentation zu machen. Also wir versuchen wirklich immer noch mindestens 1, 2 Follow-up-Termine oder Workshops zu haben, wo wir das Thema machen, wie setzen wir das eigentlich um? Was heißt es? Wie können wir das wirklich übersetzen? Weil ich hatte früher immer das Gefühl, man macht irgendwie eine Präsentation und dann sollen die Ansprechpartner hier, ihr habt das Ding und fertig aus. Aber nee, das funktioniert ja nicht so gut, sondern man muss ja beide Welten miteinander verheiraten. Und deswegen sehen wir das schon auch als unsere Aufgabe, da jetzt nicht eine Klischee-Marktforscherrolle, ich mache ein Survey und schicke dir Balkendiagramme, sondern wir wollen, dass mit den Ergebnissen was passiert. Wir wollen ja, dass die was damit machen. Und deswegen nehmen wir so ein bisschen länger an die Hand, als vielleicht das Klischee vorsieht und verstehen uns eher als strategischer Partner und sind dann da dabei. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter, ganz normal. Aber ich glaube, dass die letzten paar Jahre gezeigt haben, dass wir eigentlich, dass das Unternehmen eigentlich davon profitiert, an vielen Stellen das zu machen. Ja. Und das merke ich auch sehr stark durch die Reaktionen der vielen unterschiedlichen Kollegen, die sich total daran beteiligen wollen. Und auch immer, ich erlebe eigentlich kein Projekt, in dem ich irgendwie denke, das wäre jetzt schön, wenn die sich stärker da einbringen würden, die Fachbereiche, sondern die sind eigentlich in der Regel immer sehr gut mit dabei. Wir kommunizieren, was wann gebraucht wird und es funktioniert in der Regel sehr gut.
Mega. Ja, super gut. Hast du Sanitärpanel oder nutzt du irgendwelche Endkunden-Panels von Badliebhabern oder was weiß ich, also Community-mäßig?
Badliebhaber24.de
Nee, bei uns auf dem Learning Plan steht tatsächlich Community bauen noch auf der Liste. Wir haben was mit Installateuren. Wir haben so ein kleines Loyalitätsprogramm an der Stelle sozusagen mit unseren Partnern, wo wir mit denen schon gut arbeiten und vor allem gerade im Produktkontext so 1, 2 Mal im Jahr Veranstaltungen machen, wo die zu uns kommen. Wir nennen das dann Innovationskreis, wo wir dann 2 Tage lang irgendwie zig unterschiedliche Produktideen testen, einbauen. Also die liegen dann wirklich da unter der Keramik und bauen irgendwas ein und wir probieren es und die haben da echt richtig Bock drauf. Das heißt, wir arbeiten mit sowas wie einer Community mit einem Community-Vorläufer. Der ist aber eigentlich nicht aus einer Insights-Perspektive gebaut, sondern aus einer anderen und wir nehmen das sozusagen mit. Aber das funktioniert sehr gut, ist echt ein schönes Format.
Ja, mega. Also wenn ich Badliebhaber google, kommt direkt Hans Grohe an dritter Stelle.
Sehr gut. Haben die SEO-Kollegen guten Job gemacht.
Genau. Vielleicht noch eine kurze Frage nochmal zu dem, was du davor gesagt hast, nochmal zu der Begleitung für die Umsetzung auch. Was hättest du denn gesagt, wenn du so ein bisschen auf deinen Alltag schaust, wie viel Prozent ist vielleicht das Ganze vor der Ergebnispräsentation, also im Sinne von den Auftrag abfragen, die Befragung an sich mal, die Ergebnisse zusammenstellen und wie viel Prozent ist so dieses nachgelagerte, unterstützende?
Also ich würde sagen, in Summe würde ich sagen, wir machen wahrscheinlich 30% so klassisch Research-Aufgaben, Fragebogen bauen, programmieren, Leitfaden verbreiten und so weiter und so. Und 70% Kommunikation. Die teilt sich dann auf zwischen dem, was davor ist. Wir versuchen wirklich davor sehr gut zu verstehen, was dann aber nicht ganz der große Anteil ist, sondern eher danach Kommunikation, ein Termin, zwei Termine, drei. Und auch wenn wir die Präsentationen machen. Also wir geben jetzt nicht irgendwie ein Thema ab und beauftragen jemanden und sagen, komm in 3 Monaten wieder und dann hätte ich gerne irgendwie die Ergebnisse und fertig, sondern wir sind sehr nah dran. Wir versuchen eigentlich auch, wenn es jemand anderes macht, alle Interviews zu sehen. Wir teilen es dann immer auf. Wir versuchen, dass die Kollegen Interviews mit als stille Beobachter mit anschauen können. Wir versuchen, das einzubringen und dann auch in diesem ganzen, wie bauen wir die Präsentation nachher oder wie bauen wir die Ergebniskommunikation, sehr nah dran zu sein und wirklich abzustimmen, okay, ich habe die Interviews selber gesehen. Für mich sind das die 5 Key Insights. Wie kriegen wir das in eine ordentliche Story? Also wir sind sehr weit davon entfernt, den Fragebogen Stück für Stück als Balkendiagramm irgendwo in eine Präsentation zu bauen. Also das ist einfach vorbei. Das guckt sich keiner an. Das brauche ich vielleicht als Dokumentation aus dem System. Fein. Aber ich brauche die 2 Seiten, die mir sagen, das ist das, was rauskommt und das ist die Recommendation. Das sollten wir tun aus deren Perspektive und das nehmen wir dann noch und nehmen es mit zum Fachbereich und sagen, okay, wenn wir das jetzt ernst nehmen, hat es denn für Auswirkungen und versuchen, das irgendwie noch zu steuern. Deswegen hat eigentlich dieser nachgelagerte Teil die größte Wichtigkeit und kriegt deswegen eigentlich auch am meisten Zeit.
Wenn du dann den...
Ja, ich wollte kurz nachfragen, da sind mir vorhin schon so diese Stichworte Insights Repository oder Wissensdatenbank und natürlich, was jetzt im Moment jeder diskutiert, wie kann man dafür auch AI irgendwie leveragen? Habt ihr auch gerade so ein paar Pilotprojekte in die Richtung?
Ja. Oder? Okay. Haben wir ja. Also wissen Sie, wir arbeiten hier mit Confluence als Tool, wo wir versuchen, wie so eine kleine Bibliothek zu bauen, stoßen aber auch jetzt schon nach den etwas mehr als 4 Jahren irgendwie ein bisschen an die Verarbeitungsgrenze, muss man sagen. Also wir haben dort alles ordentlich dokumentiert, nicht nur einfach den Bericht abgelegt, sondern immer 2 Sätze Hintergrund dazu, was wurde gemacht und was sind so die Key Insights, ist da schon immer mit dabei. Aber es ist trotzdem irgendwann so eine Masse an Projekten irgendwie erreicht, dass wenn jetzt ein Produktmanager anfängt, da zu suchen, dann sucht er sich trotzdem einen Wolf manchmal, egal wie tabellarisch oder nicht tabellarisch man es irgendwie darstellt. Und deswegen sind wir da gerade dran, eine Lösung zu finden. Wir haben hier sehr viel AI-Power im Haus, weil die Kollegen aus der IT in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen sehr stark darauf setzen, AI-Tools einzusetzen. Deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn wir Austausch mit anderen haben, dass wir da sehr gut unterwegs sind und wir arbeiten auch gerade dran, die Sachen übergreifend durchsuchbar zu machen und so. Wir haben angefangen, wir sind aber noch nicht da, dass wir eine Lösung hätten, die uns zufriedenstellt.
Ja, mich hat bisher Notebook LM am meisten überzeugt. Okay. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt.
Guter Tipp.
Sieht ihr auch mal an, ja.
Sehr schön. Sorry. Alles gut. Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass ihr noch einen neuen Mitarbeiter habt. Du hattest gerade auf der anderen Seite auch erzählt, was so ein bisschen die 70% Kommunikation ausmachen. Nach welchem Skillset neben dem Marktforschungs-Skillset hast du gesucht? Also was ist das? Macht ihr dann viel Storytelling oder guckst du, dass die Leute irgendwie, also was ist dir da wichtig? Wo sagst du, hey, das sind wichtige Fähigkeiten, die uns für die Art der Kommunikation intern nochmal sehr, sehr viel helfen?
Also wir haben... Ich würde mal 2 oder 3 Punkte im Wesentlichen in den Vordergrund stellen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, selbst wenn wir uns über 70% anderes Zeug unterhalten, muss trotzdem Methodenkompetenz da sein oder aufgebaut werden und man muss schon verstehen, wie man mit Zahlen oder mit Interviews umgeht und wie man eine Ableitung draus machen kann. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Das würde ich mal so als die Handwerkskomponente irgendwie bezeichnen. Die muss da sein oder da muss zumindest Willen da sein, das aufbauen zu wollen. Das ist Komponente Nummer 1. Komponente Nummer 2 ist eine sehr kommunikationssichere Persönlichkeit. Das heißt, wir haben schon immer wieder auch etwas anspruchsvollere Diskussionen über, ist es eine gute Idee oder nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das kann auch noch ein bisschen weitergehen, aber es ist schon intensiv und dann muss ich schon auch überzeugt davon sein, dass das, was ich methodisch gemacht habe, gut funktioniert und ist einfach auch die richtige das war die richtige Methode, die richtige Studie und so weiter, damit ich das auch entsprechend machen kann. Das heißt, ja, Storytelling, strategische Komponenten an der Stelle in den Vordergrund zu stellen. Wir reden zwar manchmal in UX Research natürlich auch über sehr operative Elemente und sehr kleine Elemente und ist auch richtig, aber wir versuchen immer das Große und Ganze zu sehen. Deswegen war strategische Kompetenz und ein bisschen das große Ganze, End-to-End-Denke, auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber sich ausdrücken können, ordentlich kommunizieren können und auch eine Summary on point bringen, das ist schon mit die wichtigste Kompetenz eigentlich.
Ja, mega. Vielleicht noch ein ganz anderes Thema, so ein bisschen, außer Sebastian, du hast gerade noch was zu Hans Krohe, was?
Nee, ich habe da, ich meine, mich interessieren viele Sachen immer häufig die gleichen. Also zum Beispiel Segmentierung, ob der, was du da so alles in Place habt. Können wir aber auch sonst.
Gerne, passt noch gut rein.
Also ja, für Endkunden, für Installateure, für was auch immer. Ich glaube, du magst das Thema eigentlich auch, vermute ich.
Ja, ich meine, welcher Marktforschung mag Segmentierung nicht? Also es wäre irgendwie ganz komisch. Ja, wir haben tatsächlich, wir haben, als wir, als so alles angefangen hat, haben wir gesagt, ja, Segmentierung kommt auf die Liste, aber nicht in Jahr 1. Okay. Sondern wir wollen erst ein paar andere Sachen machen. Wir wollen Konzepttestelemente etablieren, eher so die Basissachen, sag ich mal. Und haben dann gesagt, als wir es angegangen sind, wollen wir bei einem klassischen Survey-Based-Modell bleiben oder wollen wir vielleicht auch irgendwie ein anderes Modell für eine Segmentierung verwenden und haben uns dann dafür entschieden, eine verhaltensdatenbasierte Segmentierung zu machen. Also wir haben eine Segmentierung gemacht, die keine einzige Frage an jemanden beinhaltet hat, sondern wir haben Website- und Kommunikationsdaten verwendet. Website-Verhalten bei uns auf den unterschiedlichen Websites. Wir haben Websites für die Endkundenorientierung haben, die Installateursorientierung oder B2B-Partnerorientierung haben die Sachen verwendet und haben dann damit psychografische Elemente verbunden und haben gesagt, wir arbeiten mit Big Five oder Ocean-Modell dazu und haben darüber Segmente abgeleitet. Also ja, haben wir auch noch nicht so lange in place und man muss auch dafür sagen, das, was wir vorhin hatten, wie offen ist die Organisation für solche Sachen? Die wenigsten Leute im Unternehmen haben überhaupt schon jemals eine Segmentierung gesehen, weil es ist das erste Mal, was wir das im Unternehmen machen. Und deswegen ist da der Kommunikationsteil noch viel größer. Einmal Verständnis dafür zu schaffen, was haben wir da eigentlich gemacht, warum ist es sinnvoll und was kann man damit irgendwie tun, aber auch, wie verwende ich das eigentlich, was bedeutet das eigentlich und so. Aber es ist trotzdem ein extrem wichtiges Projekt der letzten Monate gewesen.
Ja, sehr spannend. Also habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass da also dieser Schritt von, wer ist denn eigentlich unser Kunde, zu, es gibt ja gar nicht den einen Kunden, sondern es gibt irgendwie so und so viele Layer, dass das manchmal gar nicht so einfach
ist. Es ist komplex, inklusive der Thematik der unterschiedlichen Zielgruppen, was wir vorhin ja auch schon hatten. Ist jetzt B2B anders als B2C? Ich meine, ein Installateur, der tagsüber ein Produkt montiert, wird wahrscheinlich schon vom gleichen Marketing getriggert, ob er das Produkt montiert hat tagsüber oder ob er abends auf seinem Sofa Instagram konsumiert. Das ist die gleiche Person. Also da das irgendwie hart zu unterscheiden, die hat an manchen Stellen unterschiedliche Anforderungen, alles in Ordnung. Manchmal mehr Informationen, manchmal mehr Inspiration und so, das ist alles klar. Aber trotzdem muss man sagen, es ist dann doch nicht so super Klischee, das ist ein Installateur und der will immer nur mit Informationen bedient werden und mit klassischen technischen Elementen.
Wobei ich jetzt doch noch eine ganz kurze Nachfrage stellen muss, da wenn ihr das quasi alles verhaltensbasiert von der Webseite abgeleitet habt, aber dann müsst ihr ja schon diese Big Five oder diese Persönlichkeitssachen irgendwie auch abgefragt haben. Wie habt ihr das dann kombiniert?
Also wir haben nicht nur Website-Daten verwendet, sondern auch Kommunikationsdaten sozusagen von außerhalb der Hans-Grohe-Welt, Social-Media-Daten, Foren, wie Magazine kommunizieren, wie Influencer kommunizieren, Key Decision Maker kommunizieren und so weiter, wie der Wettbewerb kommuniziert, und haben aus welche Worte werden häufig geklickt und so weiter, darüber Persönlichkeitsmerkmale abgeleitet. Unter anderem, also wir können es irgendwann mal noch vertiefen, separat, aber es ist ein super, also wir haben unterschiedliche Segmentierungsmodelle angeguckt und ich war sehr begeistert, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, weil es ist ein super guter psychografischer Ansatz.
Das ist fast nochmal eine extra Folge wert.
Wollte ich gerade sagen, das hört sich an, als würden wir jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde aufmachen.
Ich kann auch ganz hervorragend jemanden dazu empfehlen als Gesprächspartner, die das Modell gebaut hat. Die eignet sich ganz hervorragend dafür.
Ja, voll gut. Da kann man sicherlich auch nochmal. Ja, da ist der Sebastian ja auch so super tief drin. Das nehmen wir doch gerne mit. Vielleicht aber noch ein Thema, was ich auf jeden Fall noch mit reinbringen möchte, weil das einfach bei mir du in meinem Netzwerk einfach super häufig aufgetaucht bist, auch so ein bisschen über verschiedene Netzwerke und du mir auch viel von, ich nenne sie mal, die St. Gallen-Gruppe erzählt hast, oder so ein St. Gallen-Netzwerk, das hört sich jetzt fast an wie eine journalistische Aufklärungsarbeit, aber was es ja definitiv nicht ist. Möchtest du mal so ein bisschen was erzählen, in welchen Netzwerken du so ein bisschen unterwegs bist, wo du Inspiration holst? Ich glaube, das ist nochmal super, super spannend auch zu hören.
Genau. Also angefangen hat die ganze Austauschthematik noch, als ich bei Porsche war. Da muss ich sagen, dass dort Martin Einhorn, der auch in der Marktforscherwelt irgendwie ganz gut unterwegs ist, immer dafür gesorgt hat, dass wir guten Austausch mit allen möglichen Unternehmen hatten. Und es hat da schon angefangen, dass wir eigentlich alle gelernt haben, dass man nur von diesem Austausch profitieren kann. Ich kann mich an sehr gute Termine erinnern, die mit sehr großen amerikanischen Konzernen, ganz andere Welt, aber trotzdem, man sieht dann schon, dass die Insights Leute, die ähnliche Herausforderungen haben, interne Positionierungen und so weiter und so fort. Mhm. Und da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich immer versuche, irgendwie Austausch zu haben. Und dann war es eigentlich bei Hans Grohe jetzt dann ganz glückliche Fügung, würde ich mal sagen, dass wir seit einigen Jahren Bestandteil von einem Programm sind. Das nennt sich Best Practice in Marketing. Ich glaube, da sind so 8 oder 10 Unternehmen irgendwie dabei. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Es nehmen auch ganz unterschiedliche Kollegen aus dem Unternehmen dann immer teil zu unterschiedlichen Themen. Da gab es mal was zur Segmentierung vor ein paar Jahren zum Beispiel. Da gab es dann was zum Thema Customer Journey Management und Mappings. Und dann gibt es zu ganz unterschiedlichen Themen gibt es da was. Und die beteiligten Unternehmen, die schicken die relevanten Leute für sie da sozusagen hin. Und es gibt einfach super gute Speaker, sowohl aus der akademischen Welt, als auch aus der Praxis, die durch das Netzwerk irgendwie da auch immer wieder eingeladen werden und man sagt, okay, wir haben das Thema als Schwerpunkt, wen sollen wir denn einladen, wer kann dann Input bringen und das ist ein sehr guter Austausch mit sehr vielen Praktikern, wo man denkt, ja, das sind aus sehr unterschiedlichen Branchen und trotzdem haben alle am Ende irgendwie ziemlich vergleichbare Probleme, wenn man dann mal in wirklich guten Austausch kommt. Aber auch abseits vom St. Gallen-Programm versuchen wir, unterschiedliche andere Foren und so weiter zu nutzen, uns da selber einzubringen und unsere Erfahrungen zu teilen, aber auch dann davon zu profitieren, was andere machen und zu sehen, was da irgendwie passiert. Also ich glaube, nur durch diese Inspiration kommt man eigentlich dahin, wirklich zu verstehen, wie kann man das für sich selber nutzen, aber manche Sachen auch, wie kann ich es nicht für mich selber nutzen, weil es für uns vielleicht keinen Sinn macht, das ist auch so, aber ich finde das nicht das schlechtere Learning.
Ja, total. Und da gibt es ja auch viel Branchenspezifisches, also weiß nicht, die Versicherungsfonds Leipzig machen ja ganz viel da auch im Versicherungswesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei euch ja auch branchenoffen, ne?
Ja, also es gibt schon Sanitärverbände natürlich und so weiter, wo wir uns auch über die ganzen Produktthemen und so weiter irgendwie austauschen, aber wenn wir sagen, was ist denn jetzt in einem Insights- oder Marketing- oder CX-Kontext irgendwie relevant, dann versuchen wir eigentlich eher über den Tellerrand rauszublicken und zu sagen, naja, wir verstehen uns schon als sehr innovatives Unternehmen, sowohl was die Produkte angeht, was aber auch die ganze Art und Weise, wie wir in der Branche agieren, angeht. Ja. Und deswegen versuchen wir uns eigentlich auch immer von anderen Branchen was abzugucken. Manchmal ist der Weg relativ weit, weil jetzt irgendwie so eine klassische Consumer Brand, da klar, ist es mit dem Vertriebsmodell, das kriegen wir nicht so einfach irgendwie übereinander. Aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die mit Elektrikern arbeiten oder die mit wie auch immer was arbeiten, was eigentlich sehr vergleichbar ist. Und da versuchen wir auch immer Kontakte zu knüpfen und mit denen so zu arbeiten und zusammenzuarbeiten oder sich auszutauschen, dass man sieht, was machen die, was machen wir.
Ja, total. Auch weil wir es gerade spannend haben, auch Versicherung, ne? Also Maklervertrieb und so. Ich meine, das ist auch irgendwo über. Super spannend.
Und das Puma-Netzwerk, wobei das ist natürlich schon fast ein Dinosaurier in der Szene.
Das stimmt, das stimmt. Wir sind auch beteiligt, aber es ist, ja, das Wort, glaube ich, trifft es ganz gut.
Ja. Ja, das hört sich immer, also was du auch so davon erzählt hast, hat sich super, ich möchte nicht sagen exklusiv, aber
dazu mal was gepostet, ne? Da war glaube ich, auch von der Allianz irgendjemand dabei. Oder
vielleicht genau, war letztens erst die letzte Runde, wo ich dabei war erst vor ein paar Wochen in München, genau, und da ging es auch um Aufbau Marfo Insights bei der Allianz, genau.
Ja, ich erinnere mich, ich habe das gelesen, genau, sehr, super spannend, sehr schön.
Da sind 50 Marktforscher, aber das weißt du ja selber am besten.
Und die UX-Researcher und
ja, alles dabei. Die
Überlebaren auch, wenn man sie alle zählt, sind es 200 oder was weiß ich.
Aber das sind doch zwei ganz gute Überleitungen, einmal LinkedIn und einmal Austausch. Florian, ich glaube, wir würden auf jeden Fall auch deine, wenn es okay ist, dein LinkedIn-Profil bei uns in die Shownotes reinpacken. Das heißt, wer Interesse hat, mal nochmal sich mit dir auszutauschen, kann sich, glaube ich, sehr, sehr gerne bei dir melden.
Total gerne. Perfekt.
Sehr cool. Gut, Sebastian, hast du noch Fragen an Florian?
Lass uns auf jeden Fall nochmal, also ein bisschen Abstand, aber dann eine Schlussfolge zu der Segmentierung machen.
Ja, da brennst du dir unter den Nägeln oder unter dem Mikrofon, wie auch immer. Florian, hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Eine Lebensweisheit.
Eine Lebensweisheit, naja, so tiefgründig bin ich, glaube ich, heute nicht. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass was ich wirklich, arbeitet alle offen mit den anderen Fachbereichen zusammen. Am Ende haben alle das gleiche Ziel. Selbst wenn man vielleicht manchmal nicht einer Meinung ist für ein bestimmtes Produkt oder für ein bestimmtes Thema, aber versucht, die Perspektive des anderen zu verstehen und die den Blick manchmal einzunehmen, und dann sind viele der großen Diskussionen gar nicht mehr so groß.
Ja. Also sind zwei Sachen, die ich ganz unbedingt mitnehme. Also gerade so diese 70-30-Kommunikation und das Handwerk. Aber auch das davor noch so dieses Warum-Fragen. Hey, warum wollt ihr das und was ist das Ziel damit und wie weit seid ihr schon in der Entscheidung? Fand ich auch super spannend zu hören. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dein erster Podcast war auch für dich ganz angenehm und die Zeit super. Ist schnell gegangen.
Hat Spaß gemacht, danke.
Das ist sehr schön zu hören. Schön, dass du da warst. Genau, und dann ansonsten an die Zuhörer ganz lieben Dank fürs Reinhören, fürs mit dabei sein. Wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge und bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.
Ja, ciao. Vielen Dank, Florian. Bis dann.
Ciao. Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.